Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Life Science, dem Life Science Podcast der Aristo Group. In jeder Folge möchten meine Kollegen und ich gemeinsam mit den Experten aus unserem Netzwerk spannende Themen der Branche und aktuelle Entwicklungen beleuchten. Mein Name ist Christina Sohns. Als Teamleiterin Engineering Corporate bei der Aristo Group betreuen mein Team und ich unsere Kunden im Bereich Contracting. Mein heutiger Gast ist Jürgen Dietrich. Mit ihm werde ich mich über das Thema agiles Projektmanagement unterhalten. Jürgen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, Christina.
Möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal kurz vorstellen?
Ja, ich werde mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Dietrich, bin seit 31 Jahren Geschäftsführer der IBD4, Ingenieurbüro Dietrich. Von der Ausbildung her, ich habe nach meinem Abitur auf dem Gymnasium eine Zeit lang bei der Bundeswehr verbracht, wollte dann immer gerne Chemie studieren, aber durch die Bundeswehrzeit habe ich dann gesagt, okay, mach's lieber ein kleines Fachhochschulstudium, habe dort Chemie und Verfahrenstechnik studiert und als Jahrgangsbester abgeschlossen. Wenn man dann ein Jahrgangsbester ist, überlegt man sich natürlich, ob man dann nicht nochmal an die TU geht. Ich war dann an der TU Dresden, habe dort Produktions- und Fertigungstechnik, also Maschinenbau studiert. Und mir war auch dann gleich bewusst, man muss irgendwie Wirtschaftskenntnis haben, übrigens auch gerade im Projektmanagement-Umfeld sehr, sehr wichtig. Ich habe dann einen Wirtschaftsingenieur in Köln gemacht und nach diesen ersten drei Studien dann auch wirklich mal praktisch gearbeitet im Unternehmen. Ich habe mich bei der Firma Siemens in Erlangen beworben, bin dort so ein kleines Trainee-Programm durchlaufen, ein halbes Jahr, habe alles gesehen von Produktion über Versand, über Human Resource Bereich, über Controlling und bin dann irgendwann mal nach dem halben Jahr Marketing Manager weltweit geworden für eine spezielle Division, die Hightech-Keramiken aus der Lietzenkapit produziert hat. Und dort habe ich das ganze Messemarketing weltweit betreut, also sehr interessante Thematik und den kompletten Channel, also alle unsere Vertriebspartner dort, waren über 65 Vertriebspartner weltweit. Das war eine sehr interessante Zeit und dann hat uns die Firma Siemens, war das nicht so das Kernportfolio von Siemens, war verkauft die Firma Saint-Gobain. Saint-Gobain kennt viele Weltmarktführer für Glasprodukte, so Flachgläser von Saint-Gobain. Aachen haben wir dann ein sehr, sehr großes Werk. Dort habe ich dann die Vertriebsleitung Deutschland, Österreich, Schweiz übernommen, bin also sozusagen in Vertrieb gekommen, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Irgendwann wollte ich dann aber dann wieder zurück zu meinem ursprünglichen Standort, also wieder Westerwald. Ich sitze zwischen Köln und Frankfurt, weil ich damals eine Freundin hatte und ein Haus und habe mich dann beworben bei der Firma Siemens-Nixdorf. Siemens-Nixdorf, sicher auch noch vielen bekannt. Die haben IT-Produkte hergestellt, habe dort die Vertriebsleitung für das nördliche Rheinland-Pfalz übernommen. Und ich habe dann ganz schnell festgestellt, als Ingenieur, was ich ja von Haus aus bin, habe ich natürlich nicht die IT-Kenntnisse gehabt, die dann vielleicht sinnvoll gewesen wären. Und so habe ich dann mühsam, muss man ganz klar sagen, grundständig neben meinem Arbeit sozusagen 5 Jahre allgemeine Informatik studiert, in Darmstadt und Trier auch abgeschlossen als Jahrgangsbester. Und weil das dann ganz gut gelaufen war, habe ich noch einen Wirtschaftsinformatiker gemacht an der Westlichen Hochschule in Zwickau, auch als Jahrgangsbester und Maschinenbauinformatikstudium in Rüsselsheim, auch als Jahrgangsbester. So habe ich also sehr fundierte IT-Kenntnisse, die übrigens auch sehr wichtig sind im Bereich agiles Projektmanagement und überhaupt im allgemeinen Projektmanagement. Ja, dann habe ich mich vor 31 Jahren selbstständig gemacht, habe also dieses Ingenieurbüro gegründet. Wir ganz speziell machen Softwarelösungen für Netzwerkmanagement, für Notruflösungen. Und vor ungefähr 16 Jahren habe ich mich entschlossen, hauptberuflich eigentlich Interimsmanagement zu machen oder Freelancer-Tätigkeiten zu übernehmen. Bin seitdem auch dann in vielen, vielen Projekten Interimsmanager gewesen. Und wenn man dann erfolgreich ist als Unternehmer, muss man sein Geld sinnvoll anlegen. Sinnvoll anlegen ist immer in Mitarbeiter zu investieren oder in Weiterbildung. Ich habe mich dann entschlossen, ein MBA zu machen. Habe mir dann damals London Business School und Frankreich die entsprechende Hochschule angesehen, aber dann doch für die Freie Universität Berlin entschieden. Ich habe einen Master of Business Marketing gemacht, als Allzeitbester abgeschlossen. Und da ich Erfinder bin, irgendwann dann auch überlegt, wäre es nicht vielleicht sogar sinnvoll, wenn man immer wieder diese Patentanmeldung hat, nicht auch durchaus ein Patentrechtsstudium mal zu absolvieren. Habe ich dann auch gemacht an der TFH Berlin, auch als Jahrgangsbester abgeschlossen und ein Jurastudium an der Westlichen Hochschule in Zwickau im Bereich Wirtschaftsrecht. Also eine ganz exotische Ausbildung. Und bin natürlich dann immer wieder durch meine entsprechenden beruflichen Tätigkeiten, unter anderem auch als Hochschullehrer, ich lehre an 7 Universitäten in Deutschland, mit dem Thema Pharma, Life Science und dergleichen in Berührung gekommen. Habe also ganz, ganz viele Projekte gemacht, beispielsweise bei Bayer, bei Braun sozusagen in Melsungen, bei Merz oder bei Fresenius und bei Binder und bei Karl Storz. Und das ist eigentlich so die Berührungspunkte gewesen, auch durch das Projektmanagement, auch gerade mit dem agilen Projektmanagement, deswegen sitzen wir heute zusammen.
Vielen Dank, Jürgen. Wie du ja schon gesagt hast, soll es heute um das Thema agiles Projektmanagement gehen. Wie kommt es denn, dass wir heute genau zu dem Thema sprechen?
Ja, wie kommen wir da drauf? Das ist ein ganz klarer Fall. Ich unterrichte agiles Projektmanagement an der Universität in Bad Homburg und eher bei der Fresenius Hochschule in Köln. Ich komme aber eigentlich aus dem klassischen Projektmanagement. Klassisches Projektmanagement bedeutet ja letztendlich, dass wir vorgegebene Phasenmodelle haben, also eine Projektinitiierung, Begründung des Projektes. Dort natürlich ganz häufig mit Pflichten und Lastenhefte, die man natürlich dann im Vorfeld erstellen muss. Typisch Beispiel Fabrikplanungsprojekte, um mal sowas rauszugreifen im Life-Science-Bereich. Und dann haben wir natürlich klar diese ganzen Projektplanungsphasen, die Projektdurchführung in der dritten Phase und das Controlling dazu. Und last but not least in der vierten Phase da die Projektabschlussphase mit dem entsprechenden Lessons Learned. So, das ist das klassische Modell, was auch die meisten dann kennengelernt haben durch Ausbildung, Studium oder auf anderen Wege. Ich habe dann irgendwann, weil ich in der IT-Branche war, sehr schnell vor ungefähr 12 Jahren das agile Projektmanagement kennengelernt. Agiles Projektmanagement, natürlich sehr schön, agil wollen wir ja alle sein, Sport und andere Dinge mehr. Man hat natürlich da so diesen agilen Gedanken übertragen, auch auf das Projektmanagement, eigentlich begründet in diesem agilen Manifest. Das war 2001 in Utah gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen weg von Prozessen und Werkzeugen, wir wollen hin zu Individuen und Interaktion mit dem Kunden. Wir wollen weg von der sehr umfangreichen Dokumentation, die man im klassischen Projektmanagement hat, hin eigentlich zu funktionierenden Lösungen. Damals war das nicht eine Softwarelösung gemeint. Wir wollen weg von klassischen Vertragsverhandlungen, die im Vorfeld laufen, wo man noch gar nicht weiß, wie das Projekt letztendlich aussieht, hin zu Kooperation mit den einzelnen Projektbeteiligten, die wir dort haben. Und wir wollen weg von irgendwelchen Verfolgung von irgendwelchen Plänen und detaillierten, ausgearbeiteten Plänen hin zu einem Reaktion auf Veränderungen, die der Kunde uns letztendlich vorgibt. Und das war eigentlich so die Begründung, warum wir dann auch bei mir im Unternehmen diese agilen Methoden eingeführt haben. Stichwort ist natürlich dort das Scrum, was ja viele kennen aus dem IT-Bereich, oder das Kanban, was ja eigentlich begründet ist aus dem Toyota Produktionssystem, wo wir diese Kanban-Lösung ja schon hatten, dass wir also solche Lösungen haben, wo der Kunde uns zieht und wir sozusagen diese Lösung uns anbieten. Wir werden da aber nachher nochmal kurz drauf eingehen. Das ist so der Hintergrund.
Super, genau. Und wenn du jetzt sozusagen in deinen Worten sagen oder mal auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären würdest, was du unter agilem Projektmanagement verstehst und was dann auch in dem Zusammenhang agiles Projektmanagement vom traditionellen klassischen Projektmanagement unterscheidet.
Gerne, Christina. Also ganz klarer Zusammenhang, wenn wir uns mal das Klassische anschauen. Wir haben also ein starres Modell, egal ob das dreiphasig, vierphasig oder fünfphasig ist in der Theorie. Ich persönlich bin Mitarbeiter GPM, also Gesellschaft für Projektmanagement, also der großen Assoziation, die wir weltweit haben. Dort haben wir es also ganz starr vorgegeben. Der Kunde muss im Vorfeld schon alles wissen, was er gerne haben möchte. Und das haben wir natürlich beim Agil nicht. Da werden wir in Interaktion mit dem Kunden gehen und dort letztendlich was gemeinsam entwickeln. So, der Auftragnehmer muss bei dem klassischen Projektmanagement auch schon genau am Anfang wissen, was soll denn sozusagen der Lieferant letztendlich umsetzen. Und hat dann sehr, sehr, sehr komplexe Vertragswerke auch, die er dann erstellen muss. Und davon wollen wir eigentlich weg beim agilen Projektmanagement. Wir wollen hin zu sehr flexiblen, agilen Lösungen, wo wir gemeinsam mit dem Kunden letztendlich eine Lösung entwickeln. Mit Vor- und Nachteilen, die wir nachher auch im Gespräch nochmal kurz miteinander besprechen werden.
Okay, nee, super. Das gibt schon mal einen ersten guten Eindruck beim Ganzen. Und seit wann arbeitest du mit den agilen Methoden und wann bist du sozusagen in deiner beruflichen Laufbahn auch das erste Mal damit in Kontakt gekommen?
Ja, gar nicht ganz klar eine Antwort geben, Christa. Also sagen wir mal, vor 12 Jahren ist mir das natürlich intensiver begegnet. Einmal aus meinem Unternehmen heraus, dass wir ja auch selber Softwarelösungen entwickeln. Da haben also meine Mitarbeiter dann dieses Scrum vor allem eingesetzt, wo wir dann kleine Teams hatten, so mit 4 bis 6 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann letztendlich immer wieder mit solchen Sprints letztendlich einen Zwischenstand entwickelt haben aus dem großen Paket der abzuarbeiteten Backlog-Aktivitäten und das dann den Kunden präsentiert haben, so Motto, ist das sozusagen in dem Sinne, was ihr gerne machen wollt, oder müssen wir was anderes entwickeln? Und das ist eigentlich auch die Philosophie dieses Scrums und agilen Methoden, dass man sehr eng in Kooperation mit den Kunden diese gemeinsame Lösung, egal wie die aussehen, ob es eine Softwarelösung ist oder ein Fabrikplanungsprojekt oder andere Projekte im Bereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik entwickelt.
Okay, das heißt, du würdest auch sagen, dass agiles Projektmanagement heute noch wichtiger ist als früher?
Ganz klarer Fall. Ich würde sagen, ja, agiles Projektmanagement wird auch in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ob das für jeden Fall sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Das müssen wir natürlich auch gleich noch beleuchten. Ist klar, aber ich denke mal, gerade für kleine Projekte, die überschaubaren Rahmen haben, wo man auch, wie gesagt, eng mit dem Kunden kooperieren kann, dass der Kunde einen die entsprechenden Vorgaben dann gibt, ist agiles Projekt mit eigentlich so ein Tool der Wahl, würde ich mal sagen, und Vorgehensweise der Wahl. Und das würde ich heutzutage immer wieder auch präferieren im Vergleich zu dem klassischen Projektmanagement, was ja sehr von Organisationen teilweise aufgebläht sein kann, wo man wirklich auch im Vorfeld durch die entsprechenden Lastenpflichten schon wissen muss, was will man denn letztendlich haben, Christina.
Okay, und in welcher Art von Projekten wendest du diese agilen Methoden konkret an?
Also ich habe es in meisten Fällen immer bei Projekten angewendet, die im Bereich Software-IT angesiedelt waren. Da kommt es ja eigentlich letztendlich auch her. Aber natürlich kann man das auch anwenden, wenn man kleinere Projekte hat, gerade so im Bereich Verfahrenstechnik, Mischte Regelungstechnik. Ich mache ja auch sehr viele Projekte in diesem EMSR-Umfeld oder verfahrenstechnischen Umfeld, auch dann eher in der Pharmaindustrie oder im Bereich Medizintechnik. Und da macht das auch Sinn. Es können halt nicht die ganz großen Projekte sein. Ich denke mal, das Thema Fabrikplanung, werden wir uns ja gleich nochmal kurz mit drüber unterhalten. Da muss man dann wieder ein Fragezeichen dran machen, sodass das dann kombinieren oder vielleicht zu einem hybriden Projektmanagement übergehen. Das werden wir aber gleich nochmal beleuchten, Christina.
Ja, jetzt hast du ja schon sozusagen den Bogen geschlagen zu Pharma- und Medizintechnik, weil es ja so, du betreust in der Life-Science-Branche unter anderem große Bauprojekte, Vorhaben für Abfüllanlagen, neue Labore etc. Und da ist ja Agilität, muss ich jetzt sagen, also wenn ich das so höre, nicht unbedingt das erste Wort, was mir da einfällt. Welche Rolle spielt denn agiles Projektmanagement auch bei solchen großen Aufgaben?
Ja, sehr gute Frage, Christina. Wir haben natürlich immer wieder, gerade im Pharma-Bereich und Medizintechnik-Bereich, natürlich diese ganzen Regularien, ich sag mal, gut, Manufacturing Practices beispielsweise, die uns dort natürlich in die Quere kommen, sage ich mal, wo wir dann auch getriggert sein müssen, das irgendwie vielleicht im Vorfeld auch schon zu klären, wieder vielleicht mit entsprechenden Lasten und Pflichtenheften. Und dann kann das natürlich kontraproduktiv sein, agiles Projektmanagement zum Einsatz kommen zu lassen. Wenn man vielleicht eine verfahrenstechnische Anlage hat, vielleicht nur im Verfahrenstechnik-Umfeld oder Chemie, ich nehme mal die BASF als Beispiel oder Bayer Leverkusen oder andere größere Kunden von mir, da ist das eine ganz andere Thematik. Da haben wir zwar auch, sage ich mal, bestimmte Regularien und bestimmte Restriktionen, die wir einhalten müssen, auch vielleicht finanzieller oder technischer Natur, aber wir haben da viel, viel Möglichkeiten, dort dann agiler zu agieren und zusammen mit dem Kunden diese gemeinsame Lösung zu gestalten. Was wir vielleicht, wie gesagt, eben gerade im Pharmabereich durch GMP und so weiter teilweise nicht gegeben haben, weil wir dort entsprechend natürlich diese Regularien haben.
Wie unterscheiden sich denn generell solche Bauprojekte jetzt auch in der Life-Science-Branche von anderen, sage ich mal, normalen Projekten im Handling?
Ich habe noch relativ viel jetzt schon betreut, diesen Bereich, sage ich mal, Pharmabranche und dort natürlich auch im Bereich Fabrikplanung. Ne? Dort haben wir natürlich immer die große Problematik, Fabrikplanungsprojekte, die ziehen sich ja teilweise über Jahre hin. Ich selber bin Experte für das Thema Fabrikplanung, lehre das auch an zwei Universitäten als Hauptlehrender, Dozent. Und man kann dort sagen, wir haben dort natürlich auch klassisch vorgegebene Verfahrensmodelle oder Ablaufmodelle und mit vielen, vielen Phasen, die wir letztendlich dort haben. Und natürlich dann auch noch getriggert, dass wenn wir jetzt im Pharmabereich sind, natürlich diese klassischen Regularien haben, haben wir natürlich dort immer die Problematik, wir können das agile Projektmanagement nicht bis zum letzten laut Theorie umsetzen, sondern wir müssen letztendlich dort schauen, können wir vielleicht was hybrid machen, sagen, der große Rahmen ist das klassische Projektmanagement im Bereich der Fabrikplanung und wir können in Teilbereichen sagen, okay, dort kann man vielleicht eine agile Methodik umsetzen. Ich verweise jetzt wieder mal ganz klassisch auf diese kleinen Läufe, die wir haben, diese Runs, wo man dann sagt, okay, wir machen so einen kleinen Run über 14 Tage beispielsweise und gleichen uns da wieder mit dem Kunden ab. Und wir können natürlich klar so Methodiken einsetzen, dass man sagt, okay, beim Hybriden, wir können halt auch diese täglichen Scrum-Meetings, nenne ich die einfach mal machen, ne? Kommt eigentlich aus dem Shopfloor-Management-Bereich, also wieder auch gerade aus dem Produktionssystem, was wahrscheinlich viele kennen werden, dass man sich also, wie gesagt, am frühen Morgen trifft, im Stehen, in der kleinen Gruppe mit 6, 7, 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und divers und dort letztendlich bespricht diese typische Fragestellung. Was habe ich halt gestern gemacht? Was will ich heute machen? Und welche Problemstellungen sind jetzt aufgetreten? Und das dann sozusagen in diesem kleinen viertelstündigen oder 20-minütigen Rahmen letztendlich arbeitet. Also man nimmt also eine Kombination des klassischen Projektmanagements, wie wir schon gesehen haben, mit den vielen verschiedenen Phasen und kombiniert das dann letztendlich mit den agilen Methodiken, um dann letztendlich dort dann vielleicht doch effizienter und effektiver das Projekt schneller umsetzen zu können.
Okay, ja, also das Thema, sage ich, hybrides Projektmanagement ist was, das mir auch in letzter Zeit untergekommen ist. Wir hatten hier intern einen Vortrag, auch von einem Projektmanager, der hat uns dann das ein bisschen näher gebracht, was hybrides Projektmanagement ausmacht. Das heißt, du würdest auch sagen, das ist sowas, was jetzt besonders für Pharma- oder auch Medizintechnik-Projekte eine Methode ist, die sich bewährt hat.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Ne? Ja, kann ich ja nur sagen, Christina, das ist so.
Gelten denn im Engineering und jetzt auch gerade beim Bau in der Life Science Branche auch also andere Regeln?
Es gelten andere Regeln. Wir müssen es auch wieder mal dort sehen. Wir haben natürlich auch, wenn wir jetzt mal den Gesamtbau im Fabrikplanungsbereich ansehen, natürlich auch ganz, ganz viele Gewerke von dem grundstätigen Erschließen erstmal des Grundstücks bis hin zu den ganzen Tiefbauaktivitäten, Hochbauaktivitäten. Also haben auch dadurch dann die Architekten und Ingenieure natürlich ihre eigenen Vorgehensmodelle aus dem bauwirtschaftlichen Bereich. Aber wir haben natürlich auch dann die ganze Thema TGA, die ganze Haustechnik, sage ich mal, die wir dort betrachten müssen. Wir müssen natürlich auch dort sehen, Logistik ist ein Thema natürlich auch im Pharmabereich. Wir haben die ganzen chemisch-verfahrenstechnischen Anlagen dort. Wir haben die ganze IT-Thematik dort, also ganz, ganz viele Gewerke dort, die man natürlich als Gesamtprojektleiter, was ich häufiger mache, dann auch dann koordinieren muss, Christina. Und dort muss man auch wieder schauen, es gibt sicher Bereiche, ich denke mal jetzt gleich einen klassischen Baubereich, wo dann vielleicht so ein Gebäude hochgezogen wird, ist vielleicht agiles Projektmanagement gar nicht so das große Thema. Es könnte aber sicher ein großes Thema sein, wenn man sagt, okay, man geht vielleicht in den verfahrenstechnischen Bereich rein, man geht in den Bereich Logistik rein, man geht vielleicht in den Bereich IT rein, wo man dann letztendlich dort in diesen Teilbereichen agil letztendlich das Projektmanagement durchführen kann, Christina.
Okay, und wie wichtig erachtest du, sag ich mal, diese Erfahrungen, so Vorerfahrungen im Bereich Pharma oder Medizintechnik, besonders jetzt, wenn es ums Projektmanagement geht? Ich frage nur aus dem Grund raus, wir haben es immer mal wieder bei unseren Kunden. Bei den einen sagen sie, ja, Pharma, Medizintechnik-Erfahrung ausschlaggebend, bei den anderen eher nice to have.
Ja, eine klare Meinung dazu. Da ich ja nur wirklich in mehreren Branchen auch Fabrikplanungsprojekte gemacht habe in meinem Leben, vom Automobilbereich, ich nehme einfach mal so Beispiel wie Audi, BMW, auch richtig große Werke, auch mit Logistik, mit IT und allem drum dran, aber natürlich auch viele Projekte gemacht habe, sagen wir auch gerade im chemieverfahrenstechnischen Umfeld, wo also verfahrenstechnische Anlagen gemacht werden, oder natürlich klar so Projekte wie bei Merz oder Sanofi Aventis, um einfach mal so ein paar Griffe rauszugreifen, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Natürlich hat auch die Automobilbranche bestimmte Regularien, ist es auch klar, die etwas anders gelagert sind, wie jetzt gerade in diesem Bereich der Pharmaindustrie. Dort muss man jetzt ganz klar sehen, natürlich haben wir bei der Pharmaindustrie schon diese Besonderheiten, aber ich denke mal, jemand, der Fabrikplaner ist und irgendwo bei einem Automobilbauer oder Zulieferer ein sehr großes Werk hinstellen kann, kann das normalerweise auch im Pharmabereich. Ich bin ja letztendlich auch vom Automobilbereich und Maschinenbaubereich und Chemiebereich in den Pharmabereich irgendwo mal gekommen. Und da musste ich mich an diese GmbH-Geschichte natürlich orientieren, ist logisch, aber das ist eigentlich nicht das Thema, sondern es geht eigentlich darum, dass man einfach vernünftig denkt, agiert, bestimmte vernünftige Planung macht und dadurch auch dann so Dinge betrachtet wie Risikomanagement, Claimmanagement, Vertragsmanagement, die super, super wichtig sind dort und eigentlich den Gesamtüberblick über diese genannten Gewerke behält. Also es ist ja nicht letztendlich nur, dass diese Pharmaanlage dorthin zu stellen ist und das Ganze dann zu akkreditieren und so weiter ist, sondern man muss ja wirklich sehen, es ist natürlich auch klar, das Gebäude zu erstellen, das Grundstück davor zu erschließen, dadurch diese Anlagen zu installieren, auf die Logistik und die ganze IT-Lösung zu achten, bis hin natürlich auch, dass vielleicht der Human Resource Bereich natürlich mit entsprechenden Räumlichkeiten dann entsprechend geplant werden muss. Und das hat dann teilweise gar nicht unbedingt im engen Rahmen mit der Pharmaproduktion zu tun. Das ist dann halt nur diese spezielle Produktion, wo man dann diese entsprechenden Pharmakenntnisse oder Dinge haben müsste. Den, sag ich mal, ein guter Fabrikplanerin oder Planer, der kann das letztendlich auch.
Okay, super. Genau, jetzt haben wir jetzt festgestellt, in der Life Science Branche, sage ich mal, erfordern ja Sicherheitsstandards und regulatorische Compliance, eine strikte Planung, dokumentierte Prozesse. So, das klingt jetzt auch für mich nicht so nach den perfekten Voraussetzungen für agiles Arbeiten. Wie findet denn, sage ich jetzt mal, Agilität mit Hinblick auf diese ganzen regulatorischen Gegebenheiten trotzdem so seinen Platz in der Pharmazie, Medizintechnik oder, sage ich jetzt mal, auch anderen Bereichen der Life Science?
Ist eigentlich schwieriger umzusetzen. Ich will es auch mal ganz klar aufzeigen an so ein paar Stichworten, wo macht agile Methodik Sinn, wo macht agile Methodik keinen Sinn. Es gibt auch sowas wie Kontraindikatoren für oder gegen halt diese agilen Methoden. Einmal ist so das Thema, ist ein Projektziel, was man sich als Unternehmen gestellt hat, smart. Den Begriff smart kennen ja sehr viele aus der Betriebswirtschaftslehre. Dann ist der Prozess letztendlich vorgegeben oder ist er nicht vorgegeben? Ist es also reglementiert? Und diese klassische Reglementierung haben wir nun mal im Pharmabereich, wie wir alle wissen. Im Medizintechnik-Umfeld teilweise auch, im Chemie-Verfahrensumfeld haben wir das teilweise nicht oder nicht in dieser Ausprägung oder im Automobilbereich. So, und dann ist auch das Thema bei Nice-to-Have-Projekten, auch die gibt es manchmal, das war heute etwas seltener, ist das wahrscheinlich eher kontra agilen Methoden. Genauso, wenn Sie beim Kunden sehr lange Entscheidungswege haben. Also wenn die Zentrale von diesem Pharmaunternehmen in den USA sitzt und die bauen in Deutschland eine Fabrik, solche Fälle haben wir ja gerade konkret, eher kontraproduktiv zu agilen Methodiken, weil wenn Sie agil agieren, müssten Sie halt direkt auch dann mit dem Kunden sozusagen am Tisch sitzen können. Also eigentlich besser, der Kunde sitzt bei ihm auf dem Schoß, sage ich immer dazu. Und das ist leider nicht der Fall. Das ist in aller seltensten Fällen der Fall, dass der Kunde wirklich bei Ihnen vor Ort ist. Der sitzt in irgendeiner Zentrale ganz woanders, in einer ganz anderen Stadt, in Deutschland, Europa oder in den USA. Wenn Sie langwierige Change-Request-Verfahren haben bei dem Kunden, auch wieder eine Kontraindikation zum agilen Projektmanagement. Oder wenn halt kein Anwender, wenn da Kontakt ist, also Ihnen irgendwas vorgegeben wird, aber Sie können halt sich nicht mit den entsprechenden Usern, den technischen Leiterinnen und Leitern dort austauschen, um halt diese entsprechenden Anlagen letztendlich zu erstellen. Das ist nicht so super gut. Wenn auch beim Kunden vielleicht sehr wenige Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen da sind, die mit Ihnen zusammen agieren können, um dann halt agil das Ganze sozusagen zu entwickeln, eigentlich schlecht für agile Methodiken, ne? Oder wenn man keine organisatorische Verantwortung übernehmen kann. Sie können sich vorstellen, wenn jetzt also der abgestellte Projektleiter von Kundenseite von der Pharmafirma, nehme ich mal als Beispiel, gar nicht die Möglichkeiten hat, selber was zu entscheiden, sondern immer wieder in den USA anrufen muss, immer wieder in den USA als Beispiel, kann man in Japan sein und sagen, darf ich das denn machen? Also es muss also schon irgendjemand sein, der sehr gestanden ist und sagt, ich kann es halt machen und dann klappt das natürlich. Wenn das nicht der Fall ist, schwierig auf Neudeutsch. Dann kommt natürlich gerade in Medizintechnik und Pharmabereich immer dazu, dass es ja hier um lebenskritische Dinge geht. Das wissen wir alle, Pharmazie, da können sie was entwickeln und dann ist es nicht so gut, Christina. Das ist auch wieder Kontraindikation zum Thema agil. Deswegen haben wir auch diese ganzen Regularien dort und Medizintechnik ist dasselbe Thema. Ich nehme mal das Beispiel Karl Storz mal wieder hier rausgreifen. Wenn keine Arbeit vor Ort möglich ist, ist das eine Kontraindikation. Also wenn Sie da nicht vor Ort mit dem Kunden zusammen in dem Bauprojekt nicht, das ist jetzt einfach mal so, nicht agieren können. Oder wenn der Kunde eine Behörde ist, haben wir natürlich im Pharmaumfeld weniger. Es gibt natürlich aber dann auch Kontraindikationen gegen agile Methoden, wenn Sie auf der Mitarbeiterseite Vorbehalte haben, ne? Also Sie haben da Mitarbeiter in diesem Projektteam, die noch nie mit agilen Projektmanagement, mit agilen Methoden gearbeitet haben. Das kann man zwar lernen, dafür gebe ich ja auch Kurse, schon seit über 30 Jahren an mehreren Institutionen und Universitäten, aber wenn da noch nie sowas gemacht wurde, erstmal schwierig, so ein erstes Projekt dann wirklich komplett agil laufen zu lassen. Oder Lernunfähigkeit. Ich will auch nicht sagen, dass irgendwie ältere Menschen schlechter lernen oder so, aber man hat da vielleicht auch eher einen Abstand, wenn man jetzt jung ist, mit 20, 25, sagt man, oh, was Tolles, was mache ich dann? Hört sich toll an. Und wenn jemand dann 65 ist, sagt man doch eher, ich habe mein ganzes Leben 40 Jahre irgendwo ein klassisches, normales, traditionelles Projektmanagement-Modell verfolgt, damit bin ich super zufrieden gewesen und super verfahren. Eher kontraproduktiv, ne? Und klar, so Dinge wie Mitarbeiterfluktuation und andere Dinge oder dass das Management kein Commitment für diese Agile-Methoden gibt. Christina, das sind immer so klassische Sachen, die sprechen nicht dafür. Es gibt aber auch Dinge, die für Agiles sprechen. Wir wollen ja auch nicht das Negative nur sehen. Ich will bloß darauf hinweisen, dass es manchmal dann ein bisschen problematisch ist, sowas wirklich in der reinen Theorie umzusetzen. Klassisch ist sowas, wenn sowas wie Start-up-mäßig was da ist. Also wenn, ich will jetzt keine Firma hier nennen, irgendwas ganz Tolles, Neues entwickelt und eine Start-up-Situation, das haben wir gerade in den letzten Jahren gehabt, die Corona-Pandemie und dergleichen mehr, ist durchaus was Agiles, was sehr Positives. Oder wenn wir ganz neue, innovative Produktlösungen letztendlich anbieten, kann das auch sehr positiv sein, eine agile Methodik einzusetzen. Weiterhin gibt es dann so Dinge, dass was sehr schnell ausgeliefert wird, das haben wir in der Corona-Pandemie ja wieder gehabt mit den entsprechenden Impfstoffen, wieder positiv für den Einsatz agiler Methodiken. Oder wenn Sie eine nutzerorientierte Perspektive des Kunden haben, positiv für das Ganze. Und wenn auch dieser ganze Prozess des Projektfortschritts transparent ist, spricht das ganz klassisch für agile Methodiken. Und man sollte sowas natürlich dann auch platzieren und dort letztendlich, Christina, zum Einsatz bringen.
Ja, super. Und ich muss ja sagen, du hast jetzt in deiner langen Karriere wahrscheinlich ja schon viele Unternehmen gesehen, ob groß und klein. Inwiefern macht denn da jetzt auch im Zusammenhang mit agilem Projektmanagement so die Größe von einem Unternehmen den Unterschied?
Es ist aus meiner Sicht immer einfacher, mit einem kleineren oder mittelständischen Unternehmen was Agiles zu machen. Also habe ich jetzt mit einem großen Konzern, ich nehme jetzt einfach mal so eine BASF raus, was ein alter Kunde von mir, so ein Projekt durchzieht, weil es dann halt da ganz viele Hierarchiestufen gibt und ganz viele auch organisatorische Regularien, sage ich jetzt einfach mal so, schwieriger, das mit zum Kunden zu machen. Wenn man ein kleines Start-up, ein Biotech-Start-up oder eine kleine innovative Medizintechnikfirma oder eine Softwarefirma, habe ich ja nun schon sehr oft gesehen, da macht agile Methodik viel mehr Spaß. Dann wird wahrscheinlich auch viel besser so das Commitment des Managements dort haben, um halt letztendlich solche neueren Methodiken umzusetzen, weil ja auch das Management dort schneller eine Umsetzung sieht, als wenn man dann irgendwie mühsam Pflichtenhefte und riesige Bürokratie an Aktenordnern aufbaut oder andere Dokumenten. Und hier tut man ja sozusagen interaktiv mit dem Kunden etwas entwickeln im Rahmen des agilen Projektmanagements.
Christina. Ja klar, das macht Sinn. Das ist, sage ich mal, je flexibler die Strukturen sind, natürlich agiles Projektmanagement auch einfacher umzusetzen ist. Wie förderst du denn selber diese agile Kultur jetzt in dem Umfeld, wenn wir jetzt auch eher von Konzernen und alteingesessen sprechen, wo genauso traditionell und so strenge Vorschriften eher das Umfeld geprägt ist?
Also Christina, auch da eine ganz klare Antwort drauf. Meistens haben dann halt diese Unternehmen auch wirklich diese klassischen traditionellen Vorgehensweisen. Da muss man damit leben, das ist logisch. Ich versuche dann, wenn ich dort als Projektleiter reinkomme und als Interimsmanager dort in diesen Teilbereichen agiles Projektmanagement zu pushen sozusagen und vor allem auch gerade dann dieses hybride Projektmanagement einzuführen, zu sagen, okay, man hat zwar diesen gesamtgroßen Rahmen, diese entsprechenden Phasenmodelle, die es dort in entsprechenden Bereichen, Branchen gibt, aber man kann in den Teilbereichen dann beispielsweise dann sowas wie Scrum, diese täglichen Meetings einführen, gibt dann diese schönen Burn-Down-Diagramme, die man dann sozusagen auch einführen kann, wo man dann sozusagen sieht, was ist abgearbeitet worden beispielsweise. Das sind so diese typischen Dinge, die dort sehr schön zum Einsatz gebracht werden können. Oder natürlich sowas wie Kanban-Lösungen, wo man entsprechende Tafeln hat, wo die entsprechenden Mitarbeiter auch sehen, an welchen Themengebieten arbeitet man oder an welchen arbeitet man nicht. Das habe ich also auch schon mehrmals eingeführt, dass man also wirklich eine große Kanban-Karte angemacht hat. Ihr habt jetzt gerade so einen schönen Monitor hier im Raum. Da könnte man sowas auch EDV-technisch natürlich machen. Würde ich natürlich als Informatiker mal präferieren, ist logisch. Aber man kann es auch wirklich sagen, mit Kärtchen machen, auch mit so Stickern, mit so Magnetenhaltern und dann sagen, okay, es gibt einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ne? Wenn man durchläuft mehrere Phasen dort, ist logisch. Und der Mitarbeiter sieht genau, da sind wir jetzt gerade und auch dann auch gerade in im Gespräch, in diesen täglichen Meetings, sieht man auch dann als Gesamtgruppe, da sind wir jetzt und der eine Kollege hat das und das gemacht und die andere Kollegin das und das sozusagen schon erledigt. Und dann sieht man halt auch, man kann auch in diesem großen Rahmen dieser großen Konzernstrukturen durchaus agile Teilbereiche einführen und dort natürlich entsprechende Prozesse effizienter und effektiver gestalten.
Okay. Und gibt es, sage ich mal, weitere Herausforderungen, die sich im agilen Projektmanagement in der Life-Science-Branche so regelmäßig ergeben, jetzt auch bei deinen eigenen Projekten?
Natürlich immer die Problematik, da kann ich so eine kurze Antwort geben, dass das Management nicht dahinter steht, was er auch gar nicht will, oder dass natürlich Mitarbeiter dann da sind oder Mitarbeiterinnen, ich sag mal, die berufsbedingt vielleicht durch ihre lange Berufspraxis sagen, ich lehne das ab, ich will mich jetzt nicht umorientieren. Aber ich glaube, das ist so ein Not-Invented-Here-Faktor, nennen wir das immer als Wissenschaftler. Ich will das halt einfach nicht mehr machen, so ungefähr. Das sind so die Dinge, die man dann doch noch schon vorfindet. Das ist bei jungen Teams jetzt nicht so. Ich brauche so häufig junge Teams zu führen. Da ist es immer völlig unproblematisch. Ich nehme das auch offen an und sage, nee, das kann ja nur ein Vorteil für uns sein, um auch eine andere Sichtweise zu haben. Wobei ich immer darauf hinweise, das ist mir ganz wichtig, weil ich, wie gesagt, schon so viele tausend Projektleiter, Projektleiterinnen ausgebildet habe an den einzelnen Institutionen, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erkennen, dass dieses traditionelle Projektmanagement einfach nicht ad acta gelegt werden kann und muss, sondern dass man in diesem Gesamtrahmen des klassischen Projektmanagements ja so eine entsprechende Themenlandkarte des Projektmanagements hat. Es gehört ja nicht dazu, dass man so einen Prozessablauf hat, sondern dass man hat auch diese ganzen Dinge betrachtet. Also Stakeholder-Analysen, wirtschaftlichen Budget-Analysen beispielsweise, dann auch dieses ganze Thema Risikomanagement, Risikobehandlungsmaßnahmen, das daraus entstehende Claim-Management, also um seine entsprechenden Nachforderungen abzusichern, aber natürlich auch dann die ganzen Controlling-Aktivitäten und natürlich das ganze EDV-gestützt, was dazu gehört. Dass das natürlich weiterhin aus dem klassischen Projektmanagement vorhanden bleibt und einfach sozusagen nur in Teilbereichen dann vielleicht dieses agile zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung dann Sinn macht einzusetzen, Christina.
Okay, und inwiefern, sage ich mal, wenn du jetzt auch mit Konzernen zusammengearbeitet hast, wie hoch war da von Anfang an die Bereitschaft, sage ich mal, in gewissen Teilen auch dann aufs agile Projektmanagement zurückzugreifen?
Auch da sage ich mir, es hängt ein bisschen immer an der Geschäftsführung, an dem Vorstand. Ich bin ja meistens immer auch dem Vorstand direkt unterstellt, in den meisten Fällen muss ich zu Gott sei Dank sagen, wenn sie dort offene Menschen haben, manchmal sind es auch dann meistens auch klassisch Ingenieure oder Informatiker und dergleichen mehr, die sind immer sehr, sehr positiv für sowas und sagen, nee, sollten wir einführen. Manche kennen es halt aus dem Shopfloor-Management, aus dem Produktionsbereich. Habe ich eigentlich noch nie große Widerstände erlebt. Eigentlich seltener, dass da irgendwo Management sagt, nee, das wollen wir gar nicht haben. Also eigentlich sind die meisten auch Management-Ebenen offen für sowas. Das ist meine Erfahrung.
Okay. Weil ich hätte jetzt gedacht, auf Konzernbasis, dass du da eher schon mal auf so ein bisschen
Gegenwind. Es ist schwieriger, Christina. Es ist schwieriger, es bei großen Konzernen durchzusetzen. Ich denke mal, die Schwierigkeit sind meistens die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist meine Erfahrung, dass die dann sagen, oh, will ich nicht haben und not invented here und so weiter. Es ist manchmal gar nicht das Management. Weil die sind meistens doch helle Köpfe, muss man ganz klar sagen. Und die sind viel offener für solche Dinge und sagen, nee, wir können das auch mal testen oder wir können das mal einführen. Das soll aber jetzt nicht heißen, wenn man ein Fabrikplanungsprojekt hat, dass man dann auf agile Methoden umsteigt, sondern man kann dann in Teilbereichen, wie ich schon gesagt habe, das dann umsetzen und schauen, kann man da entsprechende Vorteile durchgelangen.
So, und jetzt hast du ja schon viel Erfahrung in Projekten, auch außerhalb der Life-Science-Branche. Du hast gesagt, du bist von der Automotive eigentlich dann überhaupt mal reingekommen in Medizintechnik, Pharma-Projekte. Was unterscheidet jetzt so deiner Erfahrung nach Projekte jetzt in der Automotive gegenüber Projekten in der Life-Science-Branche?
Ich denke mal, der Unterschied ist eigentlich einfach diese Regularien, die wir durch diese Good Manufacturing Practices und dergleichen haben oder andere Normwerke, die uns da sind. Sonst ist da eigentlich gar kein großer Unterschied. Also ich traue mir genauso zu, ein Projekt in der Elektronikbranche zu machen. Ich habe also sehr viele Projekte gemacht bei Global Foundries in Dresden. Werden vielleicht viele kennen, die machen diese großen Wafer. Habe ich tolle Projekte gehabt, ein Reinraumumfeld. Und ich habe auch dann Projekte gemacht bei Medizintechnik und auch mit der Pharmabranche. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Nee, das wird vielleicht mühsam immer so gepusht, aber es ist eine ganz andere Welt auf Neudeutsch. Wofür man dann schon viele Branchen gesehen hat, so wie ich das gemacht habe, dann würde ich sagen, nee, ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Das sind halt diese Besonderheiten. Automobilbereich hat durchaus auch gebrannt, durch die QS 9000 beispielsweise oder irgendwelche andere Dinge, die dort sind. Aber dieser ganz große Unterschied ist da eigentlich nicht.
Das hilft mir vielleicht auch schon mal dann für die Zukunft, wenn ich Projektanfragen bekomme, vielleicht da auch mal direkt zu argumentieren, warum ein Projektmanager, der sehr erfahren ist und vielleicht noch nicht Pharma-Erfahrung hat, trotzdem super geeignet für so ein Projekt ist, wenn er die Methoden und alles kennt und Erfahrung mitbringt.
Siehst du genau richtig, Christina.
Gab es, sag ich mal, in deiner Laufbahn ein Projekt, wo du sagst, da habe ich besonders den Mehrwert von agilen Methoden besonders stark gemerkt?
So, natürlich klar, immer wieder im Softwareentwicklungsumfeld, da kommt es ja auch her, da macht es auch manchmal richtig Sinn. Also wenn man kleine Lösungen hat und kleine Module, die nach zusammengebaut werden, da macht immer Sinn. Interessanterweise habe ich das erlebt im Forschungs-Entwicklungs-Patentwesen-Umfeld beim großen Unternehmen in Bielefeld, einer Weltmarktführer, die sowas vorher gar nicht hatten. Das hat jetzt gar nichts mit Fabrikplanung und anderen Dingen zu tun, aber die haben also einen riesigen Push auch von dem Geschäftsprozessmanagement gehabt durch diese neue agile Denkweise, durch Kanban-Boards und durch diese entsprechenden Scrum-Meetings, nenne ich die einfach mal so gleich mehr. Da habe ich also einen riesen Vorteil gesehen, dass also diese Prozesse, die dort waren, das sind Prozesse, Projektmanagement, dass die wahnsinnig beschleunigt wurden. Also es gibt schon so klassische Effekte. Aber man kann jetzt nicht im Allgemeinen sagen, agil bringt einen riesen Push. Das kann einen riesen Push bekommen, wenn man es vernünftig umsetzt und natürlich auch im Rahmen des gesamten Branchenumfeldes und entsprechend Restriktionen der Branche dann betrachtet.
Das heißt, würdest du sagen, dass agiles Projektmanagement in jedem Fall die beste Methode ist?
Ich würde mal sagen, es gibt keine beste Methode, sondern es gibt halt verschiedene Ansätze, um Projekte durchzuführen. Man muss sich im Vorfeld natürlich auch zusammen mit dem Kunden oder der Kundin und dem entsprechenden Mandanten Gedanken machen, welches Art von Projektmanagement, traditionell, agil oder hybride Möglichkeiten, bringen uns den meisten Nutzen. Man kann natürlich auch, wenn man im klassischen Umfeld ist, also im traditionellen Projektmanagement, wie gesagt, das ja durchaus kombinieren und sagen, ich probiere jetzt in einem bestimmten Teilbereich des Projektes das agile Projektmanagement aus. Also wir haben ein großes Fabrikplanungsprojekt, du eine große Pharmafabrik planen beispielsweise, sagt dann, okay, in dem Umfeld Logistik ist ja immer ein Riesenthema, auch dort oder IT oder irgendwas anderes, da setze ich dann beispielsweise meine agile Methodik ein. Also das kann man schon kombinieren. Es gibt also, wie gesagt, nicht was Besseres oder was Schlechteres, sondern agil ist halt ein moderner Ansatz, aber jetzt nicht die Lösung schlechthin, um es mal so auszudrücken.
Also würdest du eher sagen, dass sowohl für Kunden als jetzt auch für dich als Berater eher nochmal übergeordnet so dieses Thema Flexibilität, also sowohl der Berater stellt sich auf den Kunden ein, als auch der Kunde ist offen für neue Methoden, genau, wie jetzt das agile Projekt.
Genau, so würde ich es auch sehen, Christina. Deswegen sage ich, eigentlich muss der Kunde auch immer auf dem Schoß sitzen, nenne ich das ja immer so. Oder der muss halt auch verfügbar sein im persönlichen Gespräch, um halt solche Dinge dann auch im vielleicht 4-Augen- oder 6-Augen-Gespräch dann klären zu können, um dann halt auch sinnvoll entsprechende Methodiken dann schnell zur Umsetzung zu bringen. Und also nicht irgendwo so Art Order de Mufti irgendwas bestimmen und sagen, so machen wir das noch nicht anders. Das ist meine Erfahrung.
Okay, zum Abschluss wollen wir jetzt einfach nochmal auch einen Blick mit dir zusammen in die Zukunft werfen. Denn schließlich, sage ich mal, entwickeln sich ja auch die agilen Methoden weiter. Und welche Entwicklungen erwarten uns da? Wird zum Beispiel, sage ich mal, auch vielleicht künstliche Intelligenz eine Rolle spielen in Form von neuen Tools?
Ja, auch da eine klare Antwort drauf. Natürlich wird das Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT ist so ein klassisches Stichwort, auch wieder eine ganz, ganz große Rolle spielen in Zukunft. Ich bin Hochschullehrer, Lehrer an mehreren Universitäten. Momentan ist gerade im Informatikumfeld jede zweite Abschlussarbeit, die ich betreue, sowohl Bachelor- als auch Masterarbeit, eine Arbeit, die im Bereich KI angesiedelt ist. Das ist ein ganz großes Rennerthema. Ich habe gerade am Wochenende wieder ein Kolloquium gehabt, hat am Bachelorand bei mir was über KI geschrieben. Das wird natürlich momentan gehypt, das ist ein klassisches Hype-Thema, muss man auch wieder ganz klar sehen. Aber das soll nicht heißen, dass KI nicht eine große Zukunft haben wird. Natürlich wird das eine große Zukunft haben im Bereich Controlling, im Bereich Risikomanagement natürlich, klar. Es wird uns ganz viele Hilfestellungen geben durch Wissensdatenbanken oder durch künstliche neuronale Netze, die aufgebaut werden, um halt bestimmte Muster zu erkennen beispielsweise. Also ich sehe da schon ganz große Einsatzfelder, die wir dort haben. Und ich bin fest überzeugt, dass KI das Leben der allermeisten Menschen beeinflussen wird, der Zukunft. Man muss auch bloß den richtigen Weg finden. Man darf auch nicht zu kritisch gegenüber der Technologie sein. Es ist auch klar, sicher, die Europäer sind dadurch auch dran mit entsprechenden Regelwerken, sage ich mal, oder wie man es nennen wollen, Corporate Governance-Dinge, das Ganze natürlich rund zu fassen, dass auch keine Gefahr durch für Menschen entsteht. Aber es wird natürlich auch gerade im Projektmanagement, im Fabrikplanungsumfeld, in der Produktionsumfeld, sowohl in der Pharma- als auch in der Medizintechnik, als auch in anderen Branchen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Dann bin ich wirklich gespannt, was die Zukunft bringt. Vielen Dank auf jeden Fall auch dir für die spannenden Einblicke in deine Arbeit.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an das nette Aristo-Team für das nette Interview. Ne? Ich wünsche euch alles Gute und wir werden sicher in Zukunft noch weiter schön zusammenarbeiten.
Danke, Jürgen.
Dankeschön.
Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.